die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen.
Hoi Nagi.
Gianelli.
Und hallo Britta.
Ja, hallo ihr zwei.
Es ist wieder Zeit für den Weintalk und heute zu Gast bei den Weinbratern ist Britta Wiegelmann. Sie hat vor 25 Jahren, wie sie selber schreibt, durch eine Verkettung von glücklichen Umständen in die Weinbranche hineingefunden und hat sich dabei auch noch gerade in die Stadt Bordeaux verliebt. Das ist natürlich nicht eine schlechte Wahl, wenn man Wein gerne hat. Und nachher ist eine spannende Weinkarriere gefolgt als Redakteurin von einem bekannten Weinmagazin, wo sie dann nachher auch noch den Chefredakteurinnenposten übernommen hat. Dann auch als Chefredaktorin vom Gomio Weinguide Deutschland. Und heute lebt Britta abwechselnd in Zürich und Bordeaux, ist selbstständige Weinjournalistin und ja, eben heute zu Gast bei uns im Weintalk. Hallo Britta.
Hallo.
Dann lassen wir mal los, Britta, und zwar gerade mit einer der ganz essentiellen Fragen. Was ist eigentlich ein guter Wein für dich?
Puh, ihr fangt aber auch mit den schwierigen Fragen an, gell?
Ja, klar.
Es ist ja fast schon Klischee, das zu sagen, aber der gute Wein ist doch am Ende der, der dir schmeckt. Es gibt natürlich so ein paar Faktoren, die tatsächlich mehr oder weniger objektiv sind, wenn es darum geht, einen guten Wein zu beurteilen. Ich habe mir selber die Frage natürlich auch lange gestellt. Und wenn man einmal weiß, wie Sensorik so funktioniert und wie unterschiedlich Menschen ticken, wenn es um Sensorik geht, wie unterschiedlich wir Geschmack empfinden, dann kommt man natürlich irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, ja, kann man dann überhaupt sagen, was ein guter Wein ist? Wenn jeder was anderes schmeckt, was tatsächlich der Fall ist in einem gewissen Rahmen, woran macht man dann einen guten Wein fest? Und ich habe irgendwann für mich das so definiert, dass es eigentlich drei Faktoren gibt, an denen du einen guten Wein festmachen kannst. Der erste Faktor ist der Wein komplex? Das heißt, wenn du jetzt ins Glas reinriechst oder den Wein probierst und trinkst, hast du da Kirsche, 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 Kirsche oder geht da so ein bisschen Kino ab im Mund? Dafür braucht man überhaupt keine Aromen benennen zu können. Es reicht einfach, das kann jeder, es kann auch ein Wein-Nichtkenner oder eine Wein-Nichtkennerin einfach sagen, okay, habe ich da das Gefühl, dass da ein bisschen mehr abgeht als nur eine Duftnote oder eine Geschmacksnote. Das zweite Kriterium für mich ist der Wein harmonisch? Habe ich zum Beispiel eine Säure, die mich beißt wie verrückt oder habe ich das Gefühl, ich beiße in ein Holzbrett oder habe ich eine Süße, die mir nachher noch so pappig am Gaumen klebt? Wenn das das Einzige ist, was nachher bleibt, dann fehlt eine gewisse Ausgewogenheit und auch das wieder kann aus meiner Sicht eigentlich jeder beurteilen. Je harmonischer ein Wein ist, ne, desto besser. Und das Dritte ist die Länge, wenn ich den getrunken habe, wenn der weg ist, bleibt der noch ein bisschen am Gaumen oder verpufft er sofort? Und wenn du diese drei Faktoren nimmst und sagst, okay, er ist harmonisch, er ist komplex und er ist lang, dann hast du einen super Wein. Aber es heißt natürlich noch lange nicht, dass dir der Wein jetzt schmeckt. Ja? Deswegen sage ich mal, der Joker ist eigentlich Frage Nummer 4, nämlich schmeckt der mir? Es gibt Weine, die ich fantastisch finde und die ich aber nicht trinke, weil es nicht mein persönlicher Geschmack ist. Also ich bin zum Beispiel keine Süßweintrinkerin.
Wir wollen zuerst mal herausfinden, von woher kommst du eigentlich so im Leben? Und wir haben jetzt schon ein bisschen über Wein geredet, aber eigentlich bist ja du eher in einer Biergegend gross geworden.
Ich bin in einer totalen Biergegend groß geworden. Bei uns wächst kein Wein. Ich komme vom linken Niederrhein. Das liegt so in der Ecke Köln-Düsseldorf. Also ich bin aufgewachsen an der holländischen Grenze. Und in meinem Leben, auch in meinem Familienleben, spielte Wein nie so eine große Rolle. Ich habe auch selber bis ich so ungefähr 20 war, habe ich überhaupt keinen Wein getrunken. Lustigerweise. Und irgendwann damit angefangen und habe gefunden, so, das hat schon was. Ne?
Und weißt du noch, wo du angefangen hast, wo das zuerst mal war? Oder in welchem Kontext ist das? In der Universität mit Studis oder wo ist das losgegangen?
Nee, an der Uni ist auch nicht so viel Wein getrunken worden. Ich habe in Bochum studiert, das war auch mehr so Bierland. Nee, das war der Vater eines Freundes, der mich da damals rangeführt hat. Und das war so ein Oldschool-Weinerklärer, wenn ich das mal so sagen
darf. Also männlich, älter.
Ja, und es musste dann immer Stille herrschen am Tisch, wenn dann der nächste Wein serviert wurde und so. Und ich war so hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite dachte so, wow, das finde ich richtig cool hier, also schmeckt mir richtig gut. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht so, boah, aber jedes Mal hier Wein erklärt kriegen, das ist schon ein bisschen mühsam. Ne? Und ich habe dann nachher, also über die Jahre habe ich dann rausgefunden, der Mann hatte wirklich, der hatte einen Bombengeschmack, der hatte wirklich einen Bombengaumen. Aber ich fand es damals schon so mühsam, dass, ne, dass es nie ohne dieses ganze Drumherum abging. Und das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen angespornt, dann zu sagen so, dir zeige ich es doch, das kann ich doch selber. Aber ich bin eigentlich, bin ich zum Wein gekommen übers Schreiben. Also ich habe sehr früh angefangen zu schreiben und das ist ja eben später auch mein Beruf geworden. Und ich habe neben dem Studium, habe ich für unter anderem für eine PR-Agentur gearbeitet, die hatte eine Redaktion, eine eigene Redaktion und die hatten viele Kunden im Food- und Weinbereich. Ich habe damals über alles Mögliche geschrieben und das erste Mal, dass die mir ein Weinthema gegeben haben, habe ich gedacht so, das ist mein Thema, das interessiert mich. Und dann habe ich den Text abgegeben und dann haben die zu mir gesagt so, wow, das ist aber dein Thema, das ist, wow. Und dann haben die mich konsequent auf diese Schiene orientiert und ich habe eigentlich schon mit 25 nur noch über Wein geschrieben.
Ist das jetzt die Verkettung von glücklichen Umständen schon oder hat die erst nachher eingesetzt?
Die Verkettung der glücklichen Umstände, die hält bis heute an.
Aha, okay.
Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ja, ja, es war so ein bisschen die Verkettung der glücklichen Umstände, aber es kam dann dazu, ich habe dann nach dem Studium habe ich bei dieser Agentur dann angefangen zu arbeiten, bin aber noch nicht mal ein Jahr geblieben, weil sich dann die Chance ergab, nach Bordeaux zu gehen. Also damals hat mich jemand kontaktiert, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte und die haben gesagt, in Bordeaux gibt es die Redaktion von Vinum. Und die suchen einen Textredakteur oder eine Textredakteurin. Wäre das was, was dich interessieren könnte? Du schreibst doch über Wein und wäre das was? Und dann habe ich damals gedacht so, naja, eben, ich schreibe über Wein. Ich möchte gerne über Wein schreiben. Und Textredakteurin heißt ja Texte redigieren, mit Autoren arbeiten, mit Fotografen arbeiten, so generell über die sprachliche Qualität des Heftes wachen. Und ich habe aber irgendwie sofort gedacht, das mache ich trotzdem, weil Vinum ist eins der ganz wenigen spezialisierten Medien auf dem Markt. Da gibt's ja nicht so viele. Der Job ist in Bordeaux. Kenne ich nicht. Hört sich super an. Mache ich. Und dann habe ich mein Vorstellungsgespräch gehabt am Gare du Nord in Paris, wo der Chefredakteur gerade durchreiste. Und dann habe ich 2 Wochen später, ohne jemals einen Fuß in diese Stadt gesetzt zu haben, den Arbeitsvertrag unterschrieben. Und habe dann 5 Umzugskisten in mein Auto gepackt und bin dann nach Bordeaux.
Du hast gesagt, du hast studiert. Hast denn du Kommunikation studiert, weil du auf einer Agentur gelandet bist? Und ich habe ja irgendwo noch Romanistik mitgeschnitten. Ja. Vielleicht hat sich das dann auch noch gerade gut zusammengefügt, oder?
Also, ich habe 16 Semester lang Spanisch, Portugiesisch und Publizistik studiert.
Aber dann abgeschlossen immerhin.
Ja, ja, okay. Ja. So mit Ach und Krach dann noch abgeschlossen. Also ich habe schon so viel nebenher gearbeitet, dass dann diese Agentur gesagt hat, so, wir würden dich sehr gerne einstellen. Also machst du das jetzt noch mit dem Studienabschluss oder nicht? Und dann habe ich gesagt, so, gib mir 6 Monate und habe das dann noch abgeschlossen. Es war damals eigentlich eher, es gab schon die ersten Journalistenschulen, aber es war damals noch nicht so, dass man Journalismus, in den Journalismus kam, wie heute durch ein Studium, sondern man studierte irgendwas, man brauchte einen Studienabschluss und hat dann ein Volontariat gemacht. Und ich wollte Journalistin werden, weil ich auch schon geschrieben habe zu dem Zeitpunkt und habe gedacht, oh, dann studiere ich halt, was mir Spaß macht. So Sprachen machen mir Spaß, Publizistik ist auch cool und dann habe ich einfach das studiert.
Also und dann bist du auf das Bordeaux gegangen mit dem Auto und bist dort angekommen. Was sind so deine ersten Eindrücke von dieser Stadt? Meistens kommt man ja nicht gerade im schönen Zentrum von so einer Stadt an, sondern irgendwo in einem Aussenquartier oder fahrt mal durch ein Industriegelände oder so. Ja, was sind so Eindrücke, die dir noch in den Sinn kommen, wenn du das zurückdenkst?
Puh, also das war 2001 und ich weiß nicht, ob ihr Bordeaux ein bisschen kennt, aber Bordeaux hat vielleicht die größte, zusammen mit Marseille wahrscheinlich, die größte Veränderung unter den französischen Städten durchgemacht in den letzten 20 Jahren. Heißt also mit anderen Worten, als ich ankam im Jahr 2001, war Bordeaux komplett runtergekommen. Es war wirklich eine komplett runtergekommene Stadt. Heute sagen die Bordelesen, damals war Bordeaux la belle endormie, das schlafende Dornröschen. Und genauso war es aber Dornröschen, also Dornröschens Schönheit war wirklich ein bisschen entstellt zu dem Zeitpunkt. Also ihr müsst euch vorstellen, Bordeaux ist eine Stadt, die ist aus Sandstein gebaut. Wunderschöner, heller Sandstein, der aber auch sehr, sehr porös ist. Und das heißt, der nimmt jeden Schmutz auf. Und die Stadt war schwarz. Die war einfach komplett schwarz. Also das Opernhaus war schwarz. Das Gebäude gegenüber, was heute das Grand Hotel von Bordeaux ist, war schwarz. Es war alles, alles schwarz. Es gab Stadtteile, die hat man fast nicht betreten. Eben das Grand Hotel, was heute eines der schönsten Hotels der Stadt ist, war damals mit Brettern zugenagelt. Da waren Squatter drin. Die Uferpromenaden waren zugestellt mit Hangars und so. Es war ein ganz schräges Gefühl, weil ich bin da so durchgefahren. Ich bin abends angekommen und habe gedacht so, okay, das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Vielleicht ein bisschen romantischer und so. Und dann am nächsten Tag bin ich dann durch die Stadt gelaufen. Und ich habe immer schon so eine Leidenschaft gehabt für einfach so gute Lebensart, so vor allen Dingen Essen, also Essen und Wein. Und ich erinnere mich bis heute, ich habe dann in der Stadtmitte habe ich dann vor so einem Traditionsladen, so einem Traiteur gestanden, den es heute noch gibt, und habe durchs Fenster geguckt und habe dann da die Foie Gras gesehen und die Hummerschwänze und all diese, auch all die lokalen Spezialitäten. Und es war ganz schräg. Ich habe wirklich an diesem ersten Tag so gedacht, ich habe mein Land gefunden.
Ich hatte meinen Ort gefunden. Aber wie alt bist du da gewesen, wo du dort angekommen bist?
29.
Aber doch schon, wenn du sagst, Foie Gras, Hummerschwänze, dass einem das schon begeistert, ist gar nicht so naheliegend eigentlich in dem Alter, oder? Bist du irgendwie kulinarisch irgendwie speziell aufgewachsen oder woher kommt die Neigung zu den schönen kulinarischen Sachen?
Keine Ahnung. Also in meiner Familie hat man gerne gut gegessen und man hat sehr gut gekocht, das ist bis heute so, aber Extravaganzen gab es da nie. Ich bin bis heute die Einzige, die solche Sachen isst. Ich bin so ein bisschen der Marsmensch. So in meiner Familie, in der Hinsicht, dass ich einfach da so tief eingestiegen bin. Ich weiß nicht, woher es kommt. Es hat mich immer schon fasziniert. Ich habe mit 20 schon abends im Bett gelegen und habe den Feinschmecker gelesen und immer gedacht, so eines Tages gehe ich auch in so ein Restaurant. Und dann habe ich angefangen, selber zu kochen. Ich habe im Ruhrgebiet studiert, in Bochum. In den 90er Jahren, da gab es im Ruhrgebiet ganz viele Sachen nicht. Dann habe ich irgendwann gesehen, Pesto alla Genovese, was ist denn das? Kannte ich nicht, kannte keiner. Und dann bin ich losgestiefelt und habe dann frischen Basilikum gesucht und Pinienkerne und reifen Parmesan und gutes Olivenöl und so. Und ich weiß, das war richtig schwierig zu finden alles.
Und von wo ist denn das zu dir gekommen? Weißt?
Ja, habe ich von gelesen.
Du hast dir das alles abgelesen?
Ja. Und dann habe ich das selber ausprobiert. Und ich habe damals im Studentenwohnheim gewohnt. Und ich weiß noch, meine Kommilitoninnen, die waren alles Frauen, standen neben mir und haben gesagt so, was machst du denn da? Wie teuer war dieses Olivenöl? Das war damals so der Geist in Deutschland. Und ich habe nur gedacht, ist mir egal. Ich muss das jetzt wissen. Ich muss das jetzt machen.
Und dann hast du vorher gesagt, du hast mal geträumt, einmal in so ein edles Restaurant gegessen. Wann ist denn das erste Mal passiert? Weißt du das noch?
Mit 25.
Welches Restaurant ist das gewesen?
Das war das Schiffchen in Düsseldorf.
Was hast du dort gegessen? Jean-Claude Bourguet,
das Degustationsmenü.
Und weißt du noch, was es gegeben hat?
Ich weiß noch, ich erinnere mich an das Dessert, weil das so lustig war. Das Dessert hieß Gesandte aus Nizza. Und es gab ein riesiger Teller und auf dem riesigen Teller lagen 2 oder 3 kleine gefüllte Kumquats. Die waren so winzig verloren auf der Mitte des Tellers und ich musste so loslachen. Aber es war grandios. Wir hatten wahnsinnig Glück. Also die waren damals so nett. Also wir hatten so das Gefühl, die wissen, da kommen Anfänger. Und die waren einfach so toll. Auch die Sommeliere war so fantastisch. Da habe ich nochmal mehr Feuer gefangen für das ganze Thema Wein. So.
Du erzählst, dass das alles so schlüssig und dass du das so angelesen hast und so. Würdest du wirklich sagen, das war ein Talent, das dir geschlummert hat, wo erwacht ist? Oder ist das wirklich einfach so eine smoothie Entwicklung, wo du irgendwie so die Welt ganz natürlich hineingewachsen bist?
Im Rückblick macht ja immer alles irgendeinen Sinn, ja. Aber ehrlich gesagt, ich habe im Leben immer schon so funktioniert und das tue ich bis heute. Ich funktioniere sehr stark nach Gefühl. Also wenn mich irgendwas interessiert oder anzieht oder begeistert, dann springe ich da drauf und dann bin ich in dem Rabbit Hole und dann folge ich dem. Und wenn irgendwann was anderes kommt, was mich interessiert, dann mache ich wieder einen Richtungswechsel. Also es gab in meinem Leben, ehrlich gesagt, wenn ich darüber nachdenke, weder privat noch beruflich jene Entscheidung, die von Strategie geprägt war.
Du lebst ja sowohl in Zürich als auch in Bordeaux. Du gibst das als deine zwei Wohnorte an. Kannst du mal sagen, wie lebst du denn in Bordeaux? Hast du dort eine Wohnung, hast du ein Haus, hast du ein Weingut dort? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Schön wäre es. Wobei, weiß ich nicht, ob das so schön wäre. Ich habe eine Wohnung in Bordeaux und habe das große Glück, dass eine Freundin mir diese Wohnung vermietet.
Und kannst du sagen, in welchem Quartier lebst du da? Oder was ist so dein Umfeld dort?
Also,
bist du von Feinkostläden umgeben, wenn du auf die Straße rausgehst?
Bin ich tatsächlich. Ja. Das war auch der Riesenzufall. Also um da ein ganz kleines bisschen auszuholen. Ich habe schon lange gedacht, so, es wäre schön, in Bordeaux wieder was Eigenes zu haben. Ich habe für Wien fast zehn Jahre in Bordeaux gearbeitet. Dann bin ich in die Schweiz gekommen und habe immer, also ein Teil von meinem Herzen ist da immer hängen geblieben in Bordeaux. Und immer, wenn ich da war, und es waren immer so, schon eigentlich alle Ferien, 6 und dann später vielleicht 8 Wochen im Jahr, als ich dann selbstständig war. Und ich habe immer bei Freunden gewohnt. Und ich habe dann irgendwann gedacht, so, es wäre schön, wieder was Eigenes zu haben. Und habe dann angefangen zu suchen und habe wirklich alle Möglichkeiten angeschaut. So, okay, mieten, kaufen, in welchem Quartier und so weiter. Und es war alles wahnsinnig schwierig, weil ich war selbstständig und die Franzosen sind ja so carré, ne, dass die brauchen dann einen Arbeitsvertrag und die brauchen einen Bürgen und alles möglich. Ging also alles nicht. Als Ausländerin in Frankreich zu investieren, dafür brauchst du viel mehr Anzahlungen als sonst. Du brauchst irgendwie 40% Anzahlung. Und dann überhaupt was zu finden, was mir passte. Ich war ungefähr so ein Jahr unterwegs und habe gedacht so, okay, das wird nie was. Und als ich wirklich gedacht habe so, es wird nie was, weil das und das und das und das und das, diese Gegebenheiten müssen alle eintreffen und das passiert ja nie. Und ein Sonntagmorgen, wo ich wieder die Immobilienanzeigen durchgeguckt habe und ich war mit Freunden zum Brunch verabredet und habe dann gedacht so, ja okay, häng halt den Traum an den Nagel, ist ja auch schön so. Und dann an diesem Sonntag bin ich zu dem Brunch gegangen und dann war ein Freundespaar dabei, die hatten gerade ein Haus gekauft und dann plötzlich gucken die sich alle an und sagen so, ja und deine Wohnung? Sind die zu der Freundin? Britta, such doch was. Ne? Und dann, ja, und so ist das gekommen. Und es ist, du hast gefragt, wo das ist. Es ist in den Chartrons, also im alten Weinhändlerviertel. Es ist ein wunderschöner Ort, der inzwischen sehr gentrifiziert ist. Sehr viele Pariser, die dahin gezogen sind. Und ich bin am unhipsten Ende vom hipsten Quartier der Stadt. Also es grenzt direkt an eine sehr alte und sehr große Sozialwohnungssiedlung. Und ich mag diese Mixität. Ich mag, dass sich da alles vermischt. Es ist wirklich sehr, sehr familiär. Also es ist wirklich mein Quartier. Und es gibt tatsächlich wie so einer der Stadtteile, wo du noch so ein kleines Quartierzentrum hast. Es gibt da eine Straße, wo du eben wirklich alles nebeneinander hast. Die Weinhändler und den Fischhändler und den Käsehändler. Und also tatsächlich gibt es da alles das, warum ich nach Frankreich gezogen bin.
Man kann sich aber im Quartier auf das Feindbild Pariser, wo gentrifiziert, einigen.
Och, also wir leben mit ihnen, ne? Wir leben mit den Parisern und Pariserinnen. Ich habe mal beim Gemüsehändler gestanden und vor mir standen zwei Pariser Paare und unterhielten sich und waren so dabei, so zu vergleichen, ja, wo geht ihr zum Bäcker und sind die Bäcker in Bordeaux besser, sind die in Paris besser? Und der Gemüsehändler, der Weinhändler, der auch da war und ich guckten uns an und es gab so ein kollektives Augenrollen kurz. Und dann habe ich gedacht so, das ist jetzt auch arrogant von mir, ich bin ja auch keine Einheimische. Und dann haben die nachher gesagt so, doch, du bist voll die Einheimische, du darfst das.
Und wie ist denn das, wenn du abends zurück auf Zürich musst? Das kalte, graue, nasse, zugige Zürich?
Ich muss ja nicht, es ist ja eine Wahl. Ich habe mich ja entschieden, das so zu machen. Also ich bin wirklich, ich verbringe heute so 50-50, ne, in Zürich und Bordeaux. Und meistens sind so 3 bis 4 Wochen hier, 3 bis 4 Wochen da. Im Sommer manchmal auch ein bisschen länger in Bordeaux. Ich mache das jetzt seit 6 Jahren so. Und zu Anfang habe ich wirklich gedacht so, ach, zieht's mich ganz zurück nach Frankreich? Habe mir die Frage ernsthaft gestellt und habe dann irgendwann festgestellt, dass mir das eigentlich sehr liegt. Also lustigerweise, Bordeaux und Zürich entspricht so wie den 2 Seiten meiner Persönlichkeit auch. Ich habe auf der einen Seite habe ich eine sehr strukturierte Seite. Ja, ich hab's immer im Griff. Und auf der anderen Seite habe ich gerne diesen Raum zur Improvisation. Ja, Zürich und Bordeaux sind so wirklich wie die 2 Seiten von mir.
Gehen wir nochmal zurück in deine früheren Jahre. Du bist jetzt in dem Bordeaux gewesen. Du bist da Textredakteurin gewesen für das Vinum, die Weinzeitschrift. Und hast ja vorher schon ein bisschen angetönt, jetzt einfach nur in Anführungszeichen Texte redigieren und das Magazin managen. Das lange drin wie nicht. Du hast dann wie noch mehr müssen auf die Spur kommen und dann hast du ein Sensorik-Diplom gemacht. Kannst du mal schnell sagen, was ist denn das genau, ein Sensorik-Diplom? Was macht man da, was lernt man da, was muss man da können?
Das ist ein Diplom an der Fakultät für Önologie in Bordeaux, das heute noch existiert, das schon sehr lange existiert. Das heißt DUAD ist die Abkürzung, Diplôme Universitaire d'Aptitude à la Dégustation. Man kann sich das so vorstellen, es ist ein Jahr Teilzeit. Es hat im Groben dieselben Inhalte und dieselben Profs wie das Önologendiplom. Aber das Önologendiplom ist natürlich 2 Jahre Vollzeit. Man braucht vorher ein naturwissenschaftliches Studium und so. Das braucht man alles fürs DUAD nicht. Und es sind dann 2 Tage pro Woche. Und wir hatten wirklich dieselben Professoren. Also wir hatten, falls euch das was sagt, Denis Dubourdieu war einer der ganz großen Önologen in Frankreich. Bei dem hatten wir all die Weinbereitungskurse. Das war mein Prüfer in der Abschlussprüfung auch. Wir hatten die Terroir-Kurse bei Jean-Claude Berouet, dem damaligen Gutsleiter von Château Petrus. Wir hatten die Süßweinkurse mit Sandrine Garbay, die Kellermeisterin bei Ikem war. Es waren große Namen der Weinwelt, bei denen ich da lernen durfte. Und es ist eben im Groben ein ähnliches Programm wie das Önologendiplom, aber natürlich viel weniger in die Tiefe. Es ist schon sehr technisch, sehr präzise. Es ist viel Chemie, Biologie und so weiter. Aber eben nicht so in die Tiefe und ohne die Praxis vor allen Dingen.
Aber nicht so in die Tiefe, das verstehe ich jetzt nicht. Weil ich hätte sehr erwartet, du sagst, ja, Sensorik ist ein Teil aus dem Önologiestudium. Und auch wenn du nur den Sensorik-Teil beleistest, musst du genau gleich viel leisten wie jeder andere, der dort durchgeht. Hast aber einfach nicht alle anderen Aspekte noch.
Nee, es war genau umgekehrt. Also der Sensorik-Teil, deswegen ist das Diplom eigentlich so ein bisschen unglücklich benannt. Also der Sensorik-Teil ist ergänzend zu den Grundlagen. Du lernst eigentlich die ganzen Grundlagen. Du lernst alles über Weinbereitung, Bodenkunde, Laubwandmanagement. Was machst du, wenn die Gärung stockt? Obwohl ich habe noch nie einen Wein gemacht. Ne? Werde auch wahrscheinlich nie einen Wein machen. So, das lernst du alles. Und dann kommt immer die ergänzende Sensorikübung dazu. Also wie schmeckt das, wenn Folgendes passiert? Und das ist tatsächlich sehr detailliert. Also das hatten wir dann an den 2 Tagen pro Woche immer jeweils 2 Stunden Verkostung. Und das war sehr präzise. Also an der Uni Bordeaux, was ich da sehr, sehr schätze, ist einfach diese unglaubliche Präzision. Wir haben in den ersten Wochen haben wir überhaupt keinen Wein ins Glas gekriegt, sondern immer nur einzelne Moleküle in Wasser. Wir sind da rausgegangen und wussten ganz genau, wo unsere Wahrnehmungsschwellen für verschiedene Duftkomponenten lagen. Wir wussten, wo wir einen Blindspot haben, also eine Anosmie, was man nicht riechen kann. Ich weiß genau, was ich nicht riechen kann. Ich weiß genau, wo ich hypersensibel
bin. Was schmeckst du nicht?
Ich schmecke nicht ein Molekül namens Geosmin. Das riecht so nach Rande oder feuchter Erde. Und das ist, es ist ein Molekül, das sich bildet bei einer bestimmten Art von Fäule.
Also das heisst, dir können wir jeder Jocha um die Ohren hauen. Das funktioniert.
Also, kleine Anekdote. Ich war 2 Jahre lang in der Jury ist ein großes Wort, aber so hieß es, für die Zulassungsverkostungen in Mulis. In der Appellation Mulis. Jeder Bordeaux-Wein, das ist in allen Weingebieten so, wenn die das Appellationslabel tragen, dann müssen die vorher einmal geprüft werden. Ist das sauber? Ist das typisch? Ist damit alles in Ordnung? Und dann waren wir 5 Leute und haben so die Weine durchverkostet. Und es geht gar nicht darum zu sagen, es ist ein guter Wein oder wie empfinden wir das, sondern einfach ist der, können wir den genehmigen. Und dann gab es einen Wein, wo ich gesagt habe, ja, super. Und die 4 anderen so, was? Nee, ey. Der hat einen Fehler, das ist, nee. Und dann habe ich gesagt, im Brustton der Überzeugung, ich weiß nicht, was hier riecht, aber ich finde das hier super. Und dann alle 4 anderen sagten dann, nee, also, weiß nicht, also, wir sind uns hier eigentlich einig. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, was riecht ihr denn? Ja, Geosmin. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin raus, ich kann das nicht riechen. Ne?
Ich nehme jetzt mit, okay, du hast eigentlich durch alles durch müssen, weil er sehr strukturiert angeführt worden sind, welcher Duft entsteht wie. Und du den Prozess vorher auch müssen verstehen. Jetzt im Nachhinein, was ist das Wertvolle? Das Wissen, was es ist, oder das Wissen, wie es entsteht?
Beides, weil, reden wir mal kurzer Schlenker zum Thema Weinsprache. Das ist so einer meiner Pet Peeves, ja, eins meiner Themen, wo ich immer denke, Einsteiger und Einsteigerinnen, die sich dem Thema Wein nähern, die machen typischerweise als erstes mal so einen kleinen Verkostungskurs, wo man ihnen dann beibringt, Wein zu riechen und zu schmecken. Und die sind nachher genauso lost wie vorher. Weil die sagen so, ich kann das immer noch nicht riechen und was soll ich jetzt damit und so weiter. Und Weinsprache ist ja kein Selbstzweck. Ja? Also wir texten uns ja keinen Blumenstrauß, nur einfach, weil es so schön ist. Sondern Weinsprache ist ein Code, wie jede andere Sprache auch. Weinsprache hat drei Stufen. Es ist als Profi, ja, du nimmst ein bestimmtes Duftmolekül im Wein wahr. Du weißt, wie man das in der Weinsprache benennt und du weißt, was es bedeutet. Und das ändert alles, ja, weil du, wenn du das einmal verstanden hast, dann schnupperst du nicht mehr planlos in den Wein rein, sondern kannst den nach bestimmten Merkmalen scannen, ja. Also wenn ich zum Beispiel Isoamylacetat rieche, dann weiß ich, in der Weinsprache nennen wir das Banane. Und ich weiß, wir meinen nicht die reife Banane, wir meinen nicht die überreife Banane, die schwarze Banane, wir meinen keine gegarte Banane, wir meinen hier diese Munz, Schaumbananen oder in Deutschland gibt es so Gelee-Bananen, dieses künstliche Bananenaroma. Das meinen wir, wenn wir Banane sagen. Und was heißt das? Das ist höchstwahrscheinlich ein Wein, der mit dem Verfahren der Kohlensäuremeischung, ist jetzt ein bisschen technisch, aber nur als Beispiel, hergestellt wurde. Und das heißt, es sagt uns was aus über den Wein. Und deswegen finde ich das so wertvoll. Und es ist so einfach zu lernen und es wird Laien aber nicht beigebracht.
Und jetzt hast du so ein Degustationssensorik-Diplom gemacht in Bordeaux. Und du hast zu einer Zeit in Bordeaux gelebt, in meinen Augen, wo Bordeaux ein Hotspot war. Es haben sich plötzlich ganz, ganz viele Leute dort eingefunden, von den Selbsternannten bis zu den höchst angesehenen Weinkritiker. Wie ist das gewesen, dort dann unterwegs zu sein? Weil eben, du bist ja mit den Leuten entweder bei ihnen in die Schule oder mitten in die Schule. Du hast dann auch ein Netz gehabt. Und ich finde es spannend, dann zu sehen, wie hat sich die Welt auf ihn ausgestaltet denn? Auch für dich, wenn du dort hast unterwegs sein musst. Also, die Winzer, wie haben sie die gehabt? Haben sie streng gehabt oder nicht? Welchen Einfluss hat der Journalismus gehabt schlussendlich? Wie hat sich das auf ihn ausbreitet?
Damals schwebte Bordeaux natürlich auf so einem High. Und das hat man dran gesehen. Also im allerersten Jahr, ich war eben 2001, bin ich nach Bordeaux gezogen. Und im allerersten Jahr war ich dann das erste Mal auf der Vinexpo, auf der Weinmesse. Damals die Marketingfrau von Vinum hat immer gesagt, so, ich brauche all hands on deck. Jeder von euch geht jeden Abend zu einer Veranstaltung. Und mein Gott, was waren das für Veranstaltungen? Also es war wirklich, die ließen die Drei-Sterne-Köche aus Paris einfliegen. Du hattest Essen, wo die Vorspeise schon ein ganzer bretonischer Hummer pro Person war für 160 Leute. Ne? So, also Bordeaux war wirklich high damals und konnte sich, glaube ich, auch nicht vorstellen, dass es irgendwie mal anders ist. Und als Journalist damals wurdest du noch unglaublich hofiert. Das ist natürlich auch sowas, wo man sich erstmal dran gewöhnen muss und immer schön gucken, dass man es nicht so sehr auf sich selber bezieht, ne? Dass man genau weiß, so, wenn die Funktion weg ist, geht die Tür auch wieder zu.
Aber kann man denn sagen, ist jeder Journalist hofiert worden? Oder hat es wie eine Zweiklassengesellschaft gegeben? Ich sage Parker, Beton, dann Carin und...
Ja, natürlich. Klar, es gibt immer so ein bisschen die wichtigeren und die weniger wichtigen. Aber damals, es ist ja 25 Jahre her. Und da gab es ja noch nicht so viele. Also es gab auch noch keine Wein-Influencer, es gab noch kein Social Media, das gab's ja alles nicht. Das heißt, man hatte noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Das war schon noch was Besonderes, über Wein zu schreiben. Und das Wissen war auch damals noch nicht so zugänglich wie heute. Also um sich mit Wein auszukennen, musste man sich das entweder über Jahre antrinken oder eine geeignete Ausbildung machen. Und heute kann das jeder, und das ist fantastisch, dass es heute jeder kann. Das Wissen steht ja zur Verfügung. Und sehr viele, auch sehr junge Leute nutzen das schon. Es hat sich unglaublich demokratisiert. Deswegen damals war es aber noch nicht so. Es war schon hierarchisch. Ne?
Mhm. Und ich gehe jetzt mal davon aus, zu dieser Zeit eben, man hat Wein bewertet. Das ist eigentlich so die Art von Kommunikation, entweder im 120er, 5-Sterne-System, was auch immer. Und du hast es ja auch gemacht mit Vinum. Und dann fährst du ja automatisch auf Bewerten. Du vergisst Punkte und anhand von diesen Punkten kann dann jemand ablesen, wie gut der Wein jetzt soll sein. Macht man sich da auch angreifbar?
Klar macht man sich angreifbar, weil es ja auch nie eine absolute Wahrheit ist. Es ist ein Hilfsmittel. Und ich habe eigentlich schon immer gesagt, so, man darf es ja auch nicht als Absolutheit hinnehmen. Also du musst dir eher vorstellen, wenn du einen Weinjournalisten oder eine Weinjournalistin hast, Weinkritiker finde ich ein ganz schlimmes Wort. Also ich mag bitte niemals als Weinkritikerin bezeichnet werden. Ganz, ganz schrecklich. Aber jeder hat ja seine eigene Sensorik, jeder hat einen anderen Geschmack, jeder hat andere Kriterien und andere Vorlieben. Im Rahmen eines Konsenses, auf den man sich dann doch vielleicht einigen kann. Und es ist wie mit einem Musikrezensenten oder einem Buch, jemand, der Bücher rezensiert oder Filme, da ist es ja auch so, dass du weißt, bestimmte Leute treffen deinen Geschmack. Wenn der Typ den Film empfiehlt, dann schmeckt er mir immer. Oder der Typ, ne, der Restaurantkritiker, dem kann ich blind folgen, weil der meinem Geschmack entspricht. Und da brauche ich erst gar nicht hinzugehen, weil ich weiß, der Typ und ich, wir liegen nicht auf einer Wellenlänge. Und genauso ist es bei Weinleuten auch. Also es geht darum, rauszufinden, okay, wem mag ich folgen, weil der meinem Geschmack entspricht. Und es ist kein absolutes Urteil. Ich nenne es immer qualifizierte Meinung. Ja, also wenn ich eine Einschätzung zu einem Wein abgebe, dann liegt dem eine Fachkenntnis zugrunde, aber die ist natürlich eingefärbt von meiner Meinung und meinen Vorlieben und meiner persönlichen Beschaffenheit, meiner Nase und meines Gaumens und so weiter. Also qualifizierte Meinung und nicht absolutes Urteil.
Ich habe die Zeit faszinierend gefunden, weil du hast selber gesagt, oder du hast noch keine Internetseite gehabt, du hast noch nicht irgendwie die grossen Portale gehabt. Wissen über Wein ist etwas eher Exklusives gewesen. Man ist da so einem kleinen Club dabei gewesen, oder? Und hat dann durch das dazugehört. Und spannend finde ich ja, wenn man ja dann die Entwicklung anschaut, viele reden auch von dieser Parkerisierung, wenn man es gerade beim Namen nennen wollen.
Vielleicht muss man schnell nochmal sagen, wer ist der Parker, für die, die ihn nicht kennen?
Der Robert Parker ist ein amerikanischer Anwalt, der das Magazin lanciert hat namens Wine Advocate und ist durch die Einschätzung, ich meinte vom Bordeaux-Jahrgang 82, weil alle haben den verteufelt und er ist einer von den wenigen gewesen, der das wirklich aufgeschrieben hat, ist er dann eigentlich bekannt worden als Bordeaux-Flüsterer oder Versteher, sagen wir es mal so. Ich bin aber wie nicht sicher, weil 82 ist ein grossartiger Jahrgang und nachher eben hat man von dieser Parkerisierung geredet, wo man doch sagt, dass Güter sich explizit an seinen Geschmack auf ein Angleichen haben, um quasi hohe Bepunktungen zu bekommen und so dann bessere Marketing-Argumente zu erhalten. Wie hast du das in dieser Zeit so fest wahrgenommen?
Ja, das war natürlich, also das bleibt ja nicht aus, ne, wenn man weiß, dass sich das verkauft, dass man vielleicht dann seinen Stil ein bisschen anpasst. Aber es war auch Zeitgeist, das ist ja. Im Weingeschmack ist es wie überall sonst auch. Es gibt so Wellen. Das Pendel schwingt immer vor und zurück. Und dann gibt es einen, der das Pendel anstößt. Und das war in dem Fall vielleicht Parker. Und inzwischen ist das Pendel wieder zurückgeschwungen. Und so wird es immer sein. Und man kann es nicht an einer Person festmachen, aber es gibt natürlich Menschen, die dann Einfluss drauf haben.
Also man könnte eigentlich auch sagen, hey, sorry, es ist die Modeströmung vom Wein. Parker hat es aufgegriffen, ist halt als erstes auf dieser Welle geritten. Aber eigentlich hat sich der Wein per se schon so auf einen entwickeln und den Geschmack getroffen in dem Moment. Und jetzt, weiß nicht, hat sich vielleicht auch wieder auf einen verändern.
Ja. Und es war ja auch eine Zeit, wo man anfing, mehr zu wissen drüber, wie das Reifeverhalten von Trauben ist, wie was im Keller, was in dem Tank wirklich passiert und so weiter. Also die Wissenschaft, alle 10 Jahre wird ja die Önologie neu erfunden, mehr oder weniger. Ja? Und je mehr Wissen man hat, desto mehr kann man stilistisch auf den Wein einwirken. Und aus meiner Sicht war es so eine Zeit, wo man schon viel wusste. Also früher war ja immer in Bordeaux das Thema Reife. Das war ja immer das Problem in Bordeaux, weil Bordeaux hat ein atlantisches Klima. Und es ist ein Ort, wo die Trauben nur mit großem Glück immer perfekt reif werden. Es sind auch noch Traubensorten. Also Cabernet Sauvignon ist auch so eine Traubensorte, die eigentlich nur gut wird, so richtig gut, so richtig groß wird die nur, wenn die auf Messerschneide steht. Ja? Also wenn die genau richtig reif wird, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das Thema in Bordeaux war immer Reife. Und dann irgendwann hat man dann rausgefunden, ja, okay, also natürlich das Klima hat sich langsam verändert, das hat ja nicht gestern erst angefangen. Dann hat man Techniken angefangen anzuwenden, wie die Traubenzone zu entblättern oder wusste besser, okay, wie viel Blattmasse wirkt sich wie auf den Zuckergehalt in den Trauben aus und so weiter und so weiter. Und hat dann gedacht so, juppie, jetzt haben wir endlich das Reifeproblem gelöst. Und dann ist das natürlich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und wenn dann noch so jemand kommt, der sagt so, wow, das ist jetzt richtig gut, dann laufen alle in die Richtung und dann gibt's da so einen gewissen Überschwang und dann irgendwann merkt man, jetzt haben wir zu viel gemacht und jetzt, ne, dann schwingt das Pendel halt wieder zurück.
ich meine, das, was du jetzt ansprichst, das sind ja eigentlich die schönen Sachen. Weißt du, wie man Qualität beeinflussen tut, nämlich im Rebberg. Aber mit dem Blick auf den Keller, weißt du, da sind ja so Themen aufgekommen wie Mikrooxygenation. Also, will heissen, absichtliche Zufuhr von Sauerstoff für den Wein, dass er ein bisschen schneller fährt, veraltert, oder dass er ein anderes Geschmacksbild entwickelt. Holz, sehr viel Neuholz, Aromatik, wo man sich dann schon fragen kann, ja, was ist mit der Tradition, mit einem schönen schlanken Gewächs, was es mal gegeben hat, versus das, was eben fetter geworden ist. Eben, ich gehöre bei dir raus, du nennst es Modeströmung. Wie stehst denn du sonst so zu dem Thema Tradition im Weinbau? Weil Traditionen haben ja auch einen Wert.
Absolut, aber jetzt ist noch gar nicht lange her, habe ich einen schönen Satz gelesen und der wurde in dem Artikel, oder ich weiß nicht mehr, wo ich ihn gelesen habe, wurde der Emile Pinault zugeschrieben, also dem Vater der modernen Önologie und eigentlich dem Gründer der Fakultät für Önologie in Bordeaux. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich er war, der es gesagt hat. Und der Satz ist, Tradition ist eine Innovation, die gelungen ist, die Erfolg gehabt hat. Und das heißt, Tradition gibt es ja eigentlich gar nicht, ja. Tradition entsteht nur, wenn man sich irgendwann entscheidet, was so und so zu machen. Und in dem Moment ist es aber neu. Ja, also als Chateaubriand das erste Mal gesagt hat, wir machen Maischevergärung, wir vergären den Rotwein auf der Maische und die kriegten plötzlich einen tief dunklen Rotwein statt dem Claret, den es vorher gab, war das ja Innovation und heute ist es Tradition. Also von daher sind Tradition und Innovation sind ja kein Widerspruch. Und wir sind damit natürlich auch beim Thema Typizität. Was ist typisch, ja, für ein Weingebiet oder für eine Traube oder für einen Weinstil? Und auch Typizität ist ja vom Menschen mitgeprägt. Der Mensch ist ja sowieso Teil des Terroirs, ne? Die alten Kulturtechniken, alles, was der Mensch mit dem Wein macht, ist ja Teil des Terroirs. Das sorgt für die Typizität. Hätte jetzt Bordeaux an irgendeiner Stelle oder jedes Weingebiet auf der Welt eine etwas andere Abzweigung genommen, dann würde man heute was ganz anderes typisch Bordeaux nennen. Also von daher, Tradition und Innovation stehen sich nicht entgegen. Und heute finde ich es wichtiger denn je, auch die zwei Pole zu vereinen, weil heute ist durch den Klimawandel zum Beispiel ist die Weinwelt so unberechenbar geworden, dass man technische Mittel braucht, also sei es künstliche Intelligenz, die das Wetter überwacht oder wirklich punktgenau sagen kann, okay, wie ist der Reifezustand, ne, der Trauben und so weiter, wo muss man eingreifen? Oder wenn dann plötzlich die Wetterkatastrophe eintritt, geht man dann raus und spritzt per Hand oder hat man so einen Wittibot, ne, in seinem Reben, der das viel schneller kann und sehr viel effizienter? Das muss ja Hand in Hand gehen.
Das, was du ja jetzt so ein bisschen überbringst, oder? Das ist ja genau das, was du schlussendlich im Endprodukt ja bewertet hast. Also du hast Punkte dafür. Und auf der einen Seite kann ich mich am Eindruck nicht erwehren, dass es irgendwo ein Spiel war, das man gespielt hat, oder? Und vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt, hast du dort mitgespielt oder hast du können völlig unabhängig agieren?
Ja, niemand ist ja völlig unabhängig. Man ist ja schon nicht unabhängig von seinem eigenen Geschmack und seinen eigenen Vorlieben. Das ist ja vielleicht das Größte, ne? Davon ist man der größte Einfluss drauf. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie definiere ich mich, ja? Also, wenn ich das Wort Weinpapst höre, dann denke ich, ja, das so dein Wort ist der Gospel, das kann es ja nicht sein, ja? Es geht um dieses Selbstverständnis und es geht auch darum, im Austausch zu bleiben. Also ein Beispiel, ich habe ja später, heute bewerte ich keine Weine mehr mit Punkten, habe ich seit ich nicht mehr bei einem Medium fest angestellt bin, nicht mehr gemacht. Und ich war eine Zeit lang eben Chefredakteurin 3 Jahre beim Gourmillot Weingut Deutschland und da zum Beispiel gab es mal einen Fall, da hatten wir ein Verkosterteam von 20 Personen und haben eigentlich immer danach geschaut. Also meine Aufgabe war eigentlich zu schauen, okay, sind die alle so ungefähr auf einem Level mit ihren Bewertungen? Ich habe dann so stichprobenartig alles verkostet, was entweder sehr stark hoch oder sehr stark runtergestuft wurde und so ein bisschen ja geguckt, stimmen die Übergänge. Und irgendwann ruft mich ein Winzer an von der Mosel und sagt, ich wollte mal mit Ihnen sprechen, ich finde, unsere Weine sind viel zu schlecht bewertet. Und dann habe ich gedacht, so zuerst denkt man so, ja gut, das denken wahrscheinlich viele. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber erzählen Sie mal. Und dann hat er mir so ein paar Beispiele gegeben und hat gesagt so, es ist wirklich nicht mein Ego, aber wenn ich das angucke, hier, ne, die Kollegen. Und dann habe ich gesagt, okay, schicken Sie mir mal die Weine. Und dann hat er die Weine geschickt. Und dann habe ich die probiert. Genau, und dann habe ich gedacht, der hat recht. Und dann habe ich genauer hingeguckt und habe geguckt, welche. Die Mosel ist ein riesengroßes Gebiet, das größte Weingebiet. Also die war am größten vertreten in dem Gebiet. Und dann habe ich geschaut, wie viele Verkoster sind da am Werk. Und habe gemerkt, mir war durchgeflutscht tatsächlich, dass es eine Verkosterin gab, die strenger war als die anderen. Und dann habe ich den wieder angerufen eine Woche später und habe gesagt, ich habe ihre Weine probiert. Sie haben absolut recht. Sie haben recht, sie sind viel zu schlecht bewertet. Und sie sind auch nicht der Einzige. Und das müssen wir jetzt korrigieren. Das löst jetzt immer noch nicht die Frage auf, okay, kann man überhaupt Wein mit Punkten bewerten? Aber zumindest mal zeigt das Beispiel, dass auch da man eigentlich immer, du musst immer offen bleiben, du musst immer im Gespräch bleiben und musst es eigentlich als, auch da wieder als Hilfsmittel nehmen und nicht als absolute Wahrheit.
Du hast irgendwo müssen Spiele mitspielen. Ich habe es sehr schön gefunden, dass du sagst, hey, seit 5 Jahren bewerte ich keinen Wein mehr mit Punkten. Das würde mich interessieren, warum nicht?
Genau aus den Gründen, weil dir ein 95-Punkte-Wein ja nicht schmecken muss. Ja? Und wenn du nur auf die Punkte guckst, ich verstehe, dass es ein wertvolles Mittel ist für Weinhändler und dass es auch für die Winzer wichtig ist, aber ich versuche das heute über den Text zu machen. Also wenn du da reinschreibst, wenn du auf Weine mit Opulenz und Stärke und Kraft und so stehst, ist das der Wein für dich. Ne? Wenn du es gerne schlank und frisch magst, dann probier mal das hier. Aber ich weiß, dass es nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. Ne? Aber für mich ist es heute der richtige Weg. Keine Ahnung, ob ich irgendwann mal wieder in die Verlegenheit komme, für irgendein Medium zu arbeiten, wo ich sage so, okay, dann machen wir halt Punkte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber im Moment bin ich sehr glücklich damit, dass ich es nicht muss und habe mich bewusst entschieden, es nicht zu tun.
Ich will gleich noch ein bisschen in deiner Weinbewertungskarriere hängen bleiben. Du bist ja dann eben 9 Jahre in Bordeaux gewesen, dann bist du noch 3 Jahre Chefredaktorin gewesen von Vinum und nachher bist du 3 Jahre lang Chefredaktorin gewesen vom Gomio Weinguide Deutschland. Und ich habe gelesen, wo du diesen Job angetreten hast. Da ist es gerade ziemlich abgegangen, weil der Gomio, das ist ja eigentlich eine Lizenz, die man als Verlag kann kaufen. Und dort hat es gerade einen Verlagwechsel gegeben in Deutschland. Und dann bist du gekommen, aber das ganze Bewerterteam ist dann zuerst mal abgehauen.
So ist das, ja. Die waren nicht so happy mit mir.
Genau. Warum sind die nicht so glücklich gewesen mit dir?
Weil wir größere Veränderungen vorhatten. Also der Verlag, der das Buch übernommen hat, der den Guide übernommen hat, hat mich eigentlich geholt, um einen Relaunch zu machen, der vor allen Dingen inhaltlicher Natur war. Es ging darum, erstens mehr, wie soll ich das sagen, nicht mehr Professionalität, aber mehr Transparenz reinzubringen in die Arbeitsweise und in die Bewertungen, also wie die zustande kommen, wie die zusammenhängen, wer dahinter steht und so weiter. Dann ging es darum, eine größere Wertschätzung für das Schaffen der Winzer zu schaffen. Es gibt ja bestimmte Weinmedien, die auch zum Teil sehr direkt sein können, ne? Wenn es drum geht, die Arbeit eines Winzers zu beschreiben oder zu bewerten. Und das ist eine Philosophiefrage. Also zum Beispiel eine der berühmtesten Weinjournalistinnen der Welt, Jancis Robinson, die schreibt manchmal Verkostungsnotizen, wo ich denke so, wow, okay, hätte ich jetzt so nicht geschrieben. Ne? Aber es ist tatsächlich eine Philosophiefrage, weil habe ich die Verpflichtung, als weinbewertender Mensch darauf hinzuweisen, was schlecht ist? Oder kann ich sagen, wenn es nicht gut ist, dann kommt es bei uns nicht vor? Und meine Philosophie ist die, wenn es nicht gut ist, kommt es bei uns nicht vor. Und wenn ich einen Wein in egal welcher Qualitätsstufe empfehlenswert finde, dann ist es meine Aufgabe, meine Pflicht dafür, die richtigen wertschätzenden Worte zu finden. Und ich traue dem Leser oder der Leserin absolut zu, dass die den Unterschied kennen zwischen, das ist ein absoluter Weltklasse-Wein, ne, besser geht's nicht, und super Dienstagswein zur Pizza. Ja? Weil was dann immer kommt, ist so, ja, aber die Leute finden sich ja nicht zurecht, wenn da nur Worte stehen. Doch, die Leute finden sich zurecht, unterschätzt die bitte nicht. Ne? Und das war halt damals das Projekt. Und es hieß natürlich auch, wenn man kommt und sagt, so, das machen wir alles anders, sagt sich natürlich das Team so, okay, ne, was wir machen, findet die nicht gut. Und dann haben die tatsächlich alle am selben Tag hingeworfen Und dann war Halligalli.
Ja. Du darfst ein bisschen beschreiben, das Halligalli, das würde mich jetzt wundern. Also ich meine, deine Verkostencrew ist weg, du bist dort Chefredaktorin, du brauchst dann auch wieder ein Team, das die Arbeit vor der erledigen. Ich nehme an, es gibt Deadlines, man weiss, wenn das nächste Buch rauskommt und so. Erzähl mal ein bisschen von dieser Stimmung, wie du sie erlebt hast.
Ja, also die Lizenzübernahme hat sich schon so lange hingezogen, dass eigentlich die Verkostungen schon 4 Monate am Laufen gewesen wären, zu dem Zeitpunkt, 3 oder 4 Monate, ich weiß es nicht mehr genau, 3 Monate vielleicht, zu dem Zeitpunkt, wo wir erst starten konnten. Ja, das heißt, wir hatten da schon Verzug. Und dann ging es drum, also es brauchte für das Buch eine komplett neue Datenbank, es brauchte ein komplett neues Layout, es brauchte ein komplett neues Verkosterteam, es brauchte eine neue Philosophie, es brauchte dann natürlich nachher eine Preisverleihung und so weiter und so fort. Um euch einen Eindruck zu geben, der Gummiowein geht Deutschland bewertete zu dem Zeitpunkt pro Jahr rund 1000 Weingüter mit 10.000 bis 12.000 Weinen insgesamt. Ja. Und für all das hatten wir 4 Monate Zeit. 4 Monate. Es war wirklich der größte Challenge in meinem Leben. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig geschlafen. Und dann eben, ich stand ohne Team da. Und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, was sind denn die Kriterien für ein Team? Und was ich unbedingt wollte, ist Profis, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Aber noch viel wichtiger war mir, dass sie diese Philosophie teilen. Und dann habe ich so eine Shortlist gemacht. Natürlich auch mit Leuten, die mir da zur Seite gestanden haben, die gesagt haben, ich habe noch eine Idee, ich kenne noch jemanden und so. Und habe dann innerhalb von 10 Tagen hatte ich ein neues Team. Ich habe dann mit den Leuten gesprochen und habe gesagt, so, okay, das ist die Situation. Das möchte ich gerne ändern bei diesem Weingut. Und ich suche Leute dafür, die das mit mir zusammen bewegen möchten. Ja? Dafür brauchen wir einfach ein starkes Team. Und wir möchten wirklich, das Ziel ist, der deutschen Weinbranche die Wertschätzung zu zeigen und die Bühne zu bieten, die sie verdient. Und das hat Wunder gewirkt. Das war, also, ich weiß nicht, ich habe mit einem gesprochen, ein Master of Wine, der dann mit dem Team war. Und der hat nach 5 Minuten hat er zu mir gesagt, ich unterbreche dich kurz, nur um zu sagen, ich bin dabei und jetzt red weiter. Und das hat funktioniert. Das war ein unglaublicher Kraftakt. Aber es war auch eine unglaubliche Euphorie nachher, als wir es geschafft haben und als dann auch die Echos aus der Weinbranche kamen. Das war sehr schön. Und nachher habe ich gedacht, es war eigentlich ein Glücksfall, dass ich jetzt nicht ein Team bewegen musste, das mich ja da nicht wollte, was ich auch verstehen kann. Natürlich hätte mich da auch nicht gewollt. So. Und das, eigentlich war es ein riesengroßer Glücksfall.
Aber wie groß ist die Bewertercrew denn? Wie viele Leute sind das?
20 Personen.
Also 20 Leute, wo 1000 Weingüter bewertet. Und zuerst muss man ja mal die 1000 auch auswählen, welche das sind. Und nachher muss man sich durch die Weingüter durchprobieren. Mich würde mal interessieren, wenn du auf so eine Verkostung gehst, wie viel Wein schaffst du an einem Tag zum Verkosten seriös?
Mhm.
Und wo wird es unseriös?
Ja. Also erst nochmal darauf zurückzukommen, die Weingüter, das stand natürlich schon, weil es geht darum, die zu bewerten, die im Giet schon drin sind. Und dann hast du Neubewerbungen. Ne? Und Neubewerbungen wurden die entweder angenommen oder abgelehnt, wenn ich mich recht entsinne. Und wir haben gesagt, wir verkosten alles. Jeder, der möchte, darf seinen Wein einschicken, was natürlich dann auch die Sache nicht einfacher gemacht hat. Ne? Also im ersten Jahr, natürlich mussten wir da mehr verkosten, als irgendwie die Polizei erlaubt. Ne? Das ist klar, logisch. Ne? Im ersten Jahr, wir hatten so ein Pensum. Ich habe wirklich versucht, da Checks and Balances einzuführen, aber das konnte ich erst in den Jahren da drauf dann wirklich vertiefen. Ich finde, wenn Leute sagen, ich habe heute 100 Rieslinge verkostet, dann denke ich so, ja, dann tun mir aber die letzten 70 tun mir leid. So. Also der Gaumen ist ja nicht endlos belastbar und viele Dinge kumulieren sich auch im Gaumen, vor allen Dingen Tannin. Deswegen hat man oft in Verkostungen Rotweine, die mit sehr viel Kraft und sehr viel Opulenz, die dann am Ende sehr gut bewertet werden, weil das Einzige ist, was man noch wahrnimmt und was noch raussticht. Ich für mich heute, um die Frage ganz konkret zu beantworten, wenn ich heute Verkostungen habe, versuche ich nicht mehr als 15 Weine am Tag zu machen. Ja, aber das waren natürlich da, beim Gumeo im ersten Jahr war das viel, viel mehr. Ich habe dann eben im zweiten Jahr hatte ich das große Glück, ich hatte eine Studentin, die hat eine Masterarbeit in Data Science geschrieben und die hat gesagt, so hast du nicht ein Projekt für mich, also ein Abschluss, ne, für meine Abschlussarbeit. Und dann habe ich gesagt, mit dem Gumeo, ihr habt doch Daten ohne Ende. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne, dass du mir analysierst, ob unsere Bewertungen schlüssig sind. Und die hat uns wirklich so eine Map gemacht. In welchen Regionen werden Weine besonders hoch bewertet, dass man überprüfen kann, liegt es am Verkoster oder ist es, weil die Qualität wirklich besser ist? Wo gibt es Unstimmigkeiten, die man durch Verkostung nochmal nachkontrollieren muss und so weiter? Ne? Das heißt, es ist nicht nur der einzelne Verkoster, der den einzelnen Wein probiert, sondern dahinter steht auch ein System, das versucht, so gut wie möglich sicherzustellen, dass das am Ende alles stimmig und schlüssig ist und transparent, vor allen Dingen transparent.
Du hast jetzt vorher gesagt, okay, wir haben eine Philosophie verfolgt, wo wir gesagt haben, wenn es nicht gut ist, dann schreiben wir nicht drüber und wir werden nie mehr fertig machen. Aber ja, ich meine, auch jemanden ignorieren ist ja auch ein Signal, oder?
Genau,
oder
genau, aus dem Guide, das ist ja schon deutlich genug.
Genau,
ja.
Jemanden aus dem Guide rauskicken ist ja auch ein Signal und man hätte dann gleich auch ein bisschen die Macht über gewisse Schicksale von Winzer. Wie geht man denn mit dieser Verantwortung sinnvoll um?
Indem man so sorgfältig wie möglich ist. Das ist halt tatsächlich das Ding, was mir auch immer nachgegangen ist und was ich auch immer im Team gesagt habe. Und die waren ja zum Glück alle an Bord und auf derselben Schiene, dass wir immer gesagt haben, es ist nicht einfach ein Produkt, das ist das Baby des Winzers, das macht er einmal im Jahr, das ist sein Lebensunterhalt, ne? Das ist seine Familientradition, das ist nicht irgendein Produkt. Also wir haben die Verantwortung damit so gut wie möglich, so verantwortungsvoll wie möglich umzugehen. Und diese Entscheidung, einfach nicht schlecht über was zu schreiben, sondern zu sagen, okay, dann lassen wir es raus. Da hat mir ein belgischer Kollege beigeholfen, der für den Gummio Food geht, also für den Restaurant geht, gearbeitet hat. Der hat, mit dem habe ich darüber diskutiert an der Veranstaltung und der hat den schönen Satz gesagt, wenn ich den Koch schlecht bewerte und dann noch schlecht über ihn schreibe, ja, je tue le chef deux fois, dann bringe ich ihn zweimal um. Und in dem Moment habe ich gedacht so, ja, genau, danke. Das ist die Anregung, die ich brauchte und habe dann gesagt, das machen wir genauso auch.
2017 hast du den Job übernommen unter eben turbulenten Vorzeichen und da bist du gerade gefordert gewesen. Und nach nur 3 Jahren hast du den Job wieder verloren. Ja. Und eigentlich, wenn man etwas Neues aufbaut, okay, das ist immer eine Aufgabe. Man kann sagen, wenn ich das Neue aufgebaut habe, kann ich dann gehen und dann sollen andere übernehmen. Aber 3 Jahre dünkt mich jetzt auch sehr eine kurze Zeit. Wieso hat sich dann schon wieder weitergezogen nach diesen 3 Jahren?
Weil dann der Verlag nochmals gewechselt hat und der Giet ist dann zum Burda Verlag gegangen. Und Burda und ich, wir waren nicht richtig füreinander. Die haben dann, also das größte Ding war, die haben ein Bezahlmodell eingeführt. Und ich bin da vielleicht so ein bisschen eine Romantikerin, aber ich habe gefunden, vorher war es so, die Winzer konnten ihre Flaschen einschicken, es hat nichts gekostet, diese Verkostung. Und das war immer die Philosophie des Giets vorher gewesen und deckte sich mit meiner Idee davon auch, ist, wir machen ein qualitativ hochwertiges Produkt, das sich finanziert durch Verkäufe, durch Werbepartner, die keine Interessenkonflikte, ne, haben, also die, was weiß ich, ne, die einfach diese Reichweite mit nutzen und das muss reichen. Und dann wurde eben, das war schon lange diskutiert worden, wurde das Modell eingeführt, der Winzer muss dafür bezahlen. Und ich hatte selber mit Winzern gesprochen, die gesagt hatten, hey, für mich ist das wirklich Geld. Ich darf ja bis zu 12 Flaschen zur Verkostung schicken und wenn das pro Flasche irgendwie 90 Euro kostet, das ist für mich richtig Kohle.
Ja gut, aber man könnte ja auch sagen, im Vergleich zu einem Antonio Galloni ist das günstig.
Ja, ja.
Wenn du als Winzer an seine Weinmesse in New York willst, was musst du da irgendwie 10.000 oder 15.000
ja,
Dollar herlegen?
Natürlich,
oder?
Natürlich. Deswegen sage ich, vielleicht bin ich da ein bisschen zu romantisch. Ich denke, es muss doch auch anders gehen. Aber das war der eine Punkt, in dem ich mich von Anfang an positioniert habe und gemerkt habe, so, wow, das geht mit Burda, das passt überhaupt nicht. Und ich glaube, wir waren einfach nicht füreinander gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe ja auch in der Schweiz gelebt und habe den Job in Deutschland gemacht. Also die gute Seite daran war, dass ich nicht mehr die ganze Zeit durch die Republik gerast bin. Ne? Also, es war auch, also es hat mein Leben leichter gemacht, aber ich hätte den Job ansonsten gerne weitergemacht. Also ich fand es sehr, sehr erfüllend, vor allen Dingen, weil wir wahnsinnig gutes Feedback sehr schnell aus der Winzer-Community dann hatten. Und das ist schon sehr schön.
Jetzt mit deiner Erfahrung, du bist Chefredaktorin von einer Weinzeitschrift, von einem Bewertungsguide. Wenn du jetzt unseren Hörerinnen, die ja auch oft Menschen sind, die sich immer fragen, was soll ich trinken und wie finde ich das Richtige, wenn du ihnen jetzt einen Tipp geben, wo informiert man sich eigentlich heute seriös, wo habe ich noch gute Quellen, um mich als Konsument zu informieren?
Also ich glaube tatsächlich, dass es diese Monopole auf den Geschmack immer weniger gibt. Es gibt ja immer mehr kleine, unabhängige Menschen, die durch Social Media oder durch eine Website oder so ihre Bühne finden. Und das hat es ja auch nicht gegeben vor 20 Jahren. Und die haben ja auch teilweise, je nachdem, was die für Spezialthemen haben, haben die ja auch das entsprechende Following. Ich glaube schon, wer sich wirklich dafür interessiert, findet dann schon so seine Galionsfigur.
Seine Nische.
Ja, seine Nische, ja.
Wenn wir von Nischen reden, es gibt ja immer auch so Nischen, wenn man im Degustationsraum steht, oder? Und dann bist du am Probieren. Und ich finde, jemand, der einem immer wieder begegnet, das ist der ultimative Wein-Experte. Hast du vielleicht einen Tipp für den Umgang mit dem Ober-Wein-Experte, der dann kommt und dir erklärt, was gut und was schlecht ist und wie Wein überhaupt funktioniert?
Ruhig bleiben. Regt mich nicht auf. Kenne ich ja auch.
Und wenn jetzt sich jemand aber ein bisschen gestresst fühlt und trotzdem ja, die Runde ja noch lässig findet und sich gleich, man will sich ja dann beteiligen, was hast du da so für Tipps?
Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil ja Wein zu den Themen gehört, von denen Menschen denken, es gehört zum guten Ton, was darüber zu wissen, ja, und schämen sich dafür, wenn sie das nicht tun. Und es ist auch eins der wenigen Produkte, wo man immer wieder den Satz hört, ah, ich kenne mich ja nicht aus mit Wein, ich kann nur sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Wenn jemand bei mir zum Spaghetti-Essen kommt und ich sage, schmeckt's dir? Dann sagt er ja nicht so, boah, ich kenne mich mit Spaghetti nicht so aus. Also keine Ahnung, ob ich diese Tomatensauce jetzt richtig beurteilen kann und so. Und bei Wein ist es aber so. Ne? Deswegen gibt's eigentlich keinen guten Tipp, weil außer wenn ich mit solchen Menschen, die diese Unsicherheit haben, direkt rede, dann sage ich mal genau das. Sag so, Wein ist ein Produkt wie jedes andere auch. Manche Leute nörden sich da ganz tief rein. So wie andere Leute in Motorräder oder in Kunst oder in Gleitschirmfliegen oder in was weiß ich denn, ja. Es ist ein sehr spezialisiertes Thema, in das man sich sehr vertiefen kann, aber nicht muss, um den Wein zu genießen, ja. Und wenn du das im Kopf behältst, dann wirst du vielleicht ein bisschen gelassener. Was ich aber umgekehrt schade finde, ist, dass es so eine Gegenbewegung gibt heute von Kommunikatoren, die so ein bisschen auf die Schiene gehen, so, es ist mir doch scheißegal, ob der, wonach der riecht, schmeckt, wir wollen einfach nur geil Wein saufen. Und wo ich denke, das ist ein bisschen schade, weil seit wann ist es uncool, sich intensiv für was zu interessieren, ja?
Das ist ja immer wieder so die Zone, wo sich das Pfad verbewegen. Und das finde ich so faszinierend, oder? Das andere, was bei mir dort dann auch so ein bisschen aufkommt, es ist immer relativ männlich, glaube ich.
Weniger als früher, aber ja.
Ich frage mich dann immer, wie fühlt man sich als Frau dort?
Ich habe mir ja nie die Frage gestellt, wie fühle ich mich jetzt spezifisch als Frau in der Weinwelt. Ne? Mhm. Tatsächlich ist mir von Männern schon sehr, sehr oft Wein erklärt worden.
Okay.
Es ist schon so. Ist tatsächlich so.
Aber das liegt daran, du bist einfach der Typ. Ich so, ja.
Ja. Wobei, bei Veranstaltungen, wenn ich Dinge moderiere zum Beispiel, habe ich lange auch die Schiene gefahren, so, ja, lass den mal reden und so. Und dann hat mir mal ein männlicher Kollege gesagt, auch ein Journalisten- und Sommelier-Kollege, hat gesagt so, ja, aber findest du das gut? Also es erschwert ja eigentlich deine Arbeit. Und er hat gesagt, ich sag dir jetzt mal was. Wenn du so einen Besserwisser hast, ja, dann musst du den einmal öffentlich an die Wand nageln. Und dann ist das Thema durch. Und dann habe ich so gedacht, ist ja eigentlich so gar nicht meine Art. Und dann beim nächsten Mal, als mir das passiert ist, wo ich gedacht habe, jetzt wird's echt nervig, jetzt wird's langsam nervig, habe ich mich daran erinnert und habe gedacht, ich teste das jetzt einfach mal. Und er hat gesagt, und nicht nur, weil du eine Frau bist, ich mache das auch. Ja? Und habe gedacht so, okay, teste ich jetzt mal. Völlig gegen meine Natur. Und habe das dann wirklich gemacht, also richtig das Alpha-Tier rausgelassen. Und dann war wirklich das Thema durch, dann war Stille. Und dann habe ich gedacht, das ist ja schade, dass man irgendwie zu solchen Mitteln greifen muss, ne? um die Weinbesserwisser ruhig zu stellen. Aber grundsätzlich ist mir das eigentlich, ist mir das Schnuppe. Und das würde ich auch jedem raten, der sich verunsichert fühlt. Ne? Deswegen, wenn ich Wein vermittle, dann versuche ich auch immer mit den absoluten Basics anzufangen, dass die Leute verstehen, dass niemand eine absolute Wahrheit über Wein haben kann. Und das allein, dieses Wissen, macht schon so viel gelassener, wenn dann jemand kommt und versucht, was zu erklären. Und im Übrigen, mir ist noch nie Wein vom Winzer erklärt worden. Noch nie. Die meisten Leute, die mir Wein erklären, egal ob es jetzt Männer oder Frauen sind, es sind öfter Männer als Frauen, aber ist egal, sind Leute, die gar keine Fachausbildung haben. Und je besser die ausgebildet sind, desto weniger passiert das, weil da geht es einfach nur noch um die Sache. Also typischerweise kommst du zum Winzer, der guckt als erstes auf deine Schuhe, ob du in den Redberg kannst oder nicht, ne, womit du da angestiefelt kommst. Und dann macht er so ein bisschen den Gesprächsopener und innerhalb von maximal 5 Minuten hat er dich situiert, weiß der, okay, wie kann ich mit der reden? Also man redet ja nicht mit jedem Besucher gleich, ist ja logisch. Ne? Und dann ist das Thema durch. Mir ist noch nie von einem Winzer Wein erklärt worden. Ich habe noch nie einen Besserwisser-Winzer getroffen, noch nie.
Also jetzt sind wir ja 2 Typen, wir würden jetzt mal deinen Weingeschmack ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen.
Nur zu.
Ja. Nein, es würde mich interessieren, ja, was trinkt eigentlich Britta so gerne? Ich habe irgendwo einfach mal so 3 Begriffe gelesen. Deine Fachgebiete sind Weine aus der Schweiz, Frankreich und der Iberischen Halbinsel. Ist das immer noch gültig so grundsätzlich?
Och ja, ich bin ja so ein bisschen überall unterwegs, ehrlich gesagt. Das ist ja auch das Schöne, warum soll man sich auf irgendwas beschränken? Also
okay, also ja. Doch in einem breiten Weingeschmack.
Ja, ja,
aber gut,
ja,
ich habe das jetzt so gelesen, ja. Das ist glaube ich auf der Homepage von Coop
gestanden. Ja, das ist schon ein paar Jährchen alt.
Also, warum Schweiz? Ich habe irgendwo gesehen, wo du eben in einer Videodokumentation oder Fernsehdokumentation hast du jemandem erklärt, was dir zuerst aufgefallen ist, wo du in die Schweiz gekommen bist, nämlich die Kleinteiligkeit und dass man da von Quadratmetern redet und nicht von Hektaren, wenn es um den Anbau von gewissen Weintrauben geht. Kannst du das mal ein bisschen ausführen, warum dich das so verwundert hat, wo du in das Land gekommen bist?
Also die Schweizer Weinwelt ist einfach ganz anders, als ich das von irgendwo anders kannte. Also es gibt hier Rebsorten, von denen ich noch nie gehört hatte. Und selbst meine Weinprofi-Freunde aus dem Ausland sagen, habe ich noch nie getrunken, noch nie gehört. Ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel ins Wallis fährt und dann hat ein Winzer 2 Hektar und macht darauf 18 verschiedene Weine, das ist schon sehr, sehr kurios. Das finde ich schon sehr charming. Das gefällt mir sehr an der Schweiz und es ist eine Schatztruhe, aber die Schweizerinnen und Schweizer haben nicht so richtig das Gefühl dafür, auf was für einem Schatz sie da sitzen, was es natürlich noch mal charmanter macht. Ne? Deswegen hat mir das auch sehr Spaß gemacht, diese Fernsehsendung, die du erwähnst, hier in Deutschland, das war im Bayerischen Rundfunk, das war die Sendung Freizeit mit Schmidt Max, der eine gewisse Prominenz hat in Deutschland, der Moderator, den ich da in die Schweizer Weinwelt einführen durfte. Und es hat sehr großes Echo gehabt in Deutschland von Leuten, die sagten so, habe ich noch nie vorher von gehört. Also die 2 Winzer und 1 Winzerin, die in der Sendung vorkommen, die sagen alle, hey, plötzlich, wir haben Anrufe, wir haben Besuche, wir haben lauter Deutsche, die vorbeikommen und sagen so, warum wusste ich das nicht? Warum hat mir das keiner gesagt? So. Und das finde ich wunderbar, dass lohnt sich einfach, das ein bisschen in die Welt rauszutragen.
Jetzt hast du vorher gerade gesagt, die Schweizer wissen nicht, auf welchem Weinschatz dass sie sitzen. Es ist ja doch so, also der meiste Schweizer Wein wird auch in der Schweiz getrunken. Das erklärst ja dann du Max auch in dieser Sendung, oder? Wo dann staunt, sagt, was? 98% von dem Wein trinken die selber. Woher leitest du das ab, dass das Bewusstsein nicht genug ausgeprägt ist in der Schweiz?
Ich glaube, das ist einfach die Schweizer Bescheidenheit, ganz ehrlich. Es gibt hier Weine, die sind so selten und Rebsorten, die sind so selten, dass die in jedem anderen Land Kult wären und auch unbezahlbar wären. Und hier, ja, hier macht man das einfach nicht. Es gehört nicht zum guten Ton, so rauszustechen und sich so auf die Brust zu trommeln. Und das finde ich wunderbar, das finde ich schön, aber manchmal auch ein bisschen schade, weil ich denke so, trommelt euch mal ein bisschen mehr auf die Brust, ihr habt Grund dafür, ne?
Und die Flasche, die sich bei dir in die Hirnwindung gebrannt hat, gibt es die nicht?
Doch, und zwar ein Kompletter von Gianni Bona. Kompletter ist ja schon eine ultra seltene Rebsorte, 10 Hektar auf der ganzen Welt. Und mit der ganzen Welt meine ich also hauptsächlich Malanz in Graubünden hauptsächlich. Und er macht das auf die alte Art und Weise, also oxidativer Ausbau. Und die Weine sind einfach Hammer, es ist Hammer. Und er hat mir irgendwann mal einen 89er Kompletter mitgegeben, den habe ich letztes Jahr getrunken mit Freunden in Frankreich, die sowas noch nie getrunken hatten. Und zwar wirklich ganz, ganz großes Weinerlebnis.
Gibt es denn Wein, wo du gar nicht trinkst?
Die Frage stellt man mir immer wieder. Und ich sage immer, es ist kein Qualitätsurteil, es ist kein Werturteil. Und dann merke ich ganz oft, dass Leute mal so genau hinhören und dann denken so, aber wenn die das sagt, dann muss es doch irgendwie schlechter sein als das andere. Ist es nicht, ist es wirklich nicht. Aber es sind 2 Sachen, auf die ich nicht so stehe. Das eine ist, ich bin eine konsequente Trockentrinkerin, weil ich einfach nicht gerne Zucker in meinen Getränken habe. Also in keinem Getränk, ob in Tee oder in Kaffee oder in, ich trinke 0 Softdrinks und so. Und ich mag nicht gerne Weine mit Restsüße. Und das Zweite, was ich selber nicht so gerne trinke, sind sehr aromatische Rebsorten. Also ich stehe eher so auf Struktursorten oder auf Sorten, die eher so ein subtileres Parfum haben als jetzt Gewürztraminer, so Sorten mit Terpene nennt man diese, Klasse von Aromen. Also was sehr überschwänglich ist, so, es ist nicht so mein persönlicher Geschmack.
Mhm. Und wenn du jetzt sagst, eben Restsüße brauchst du auch nicht, also da würden dann auch die entsprechenden Riesling schon rausfallen bei dir? Oder geht das gerade noch so? Oder?
Es geht, also es kommt natürlich auch immer darauf an, wozu. Ja, also so ein Riesling-Kabinett zu scharfen asiatischen Speisen, super. Aber da schmeckt man auch die Süße nicht mehr so. Ne? Da ist es gar nicht.
Das puffert dann einfach.
Ja, das puffert dann. Und dann natürlich trinke ich das. Und ich trinke das, also im Restaurant, wenn das in der Weinbegleitung ist oder der Sommelier oder die Sommelier sagt, das musst du probieren, dann selbstverständlich. Also da sind wir wieder beim Thema. Ich kann das sehr schätzen. Aber wenn ich die Wahl habe, wenn ich jetzt wirklich, ne, was ich einkaufe oder jetzt aufmache, dann würde ich das nicht machen. Also Riesling auch da trocken für mich.
Liebe Britta, wir haben jetzt schon einige Sachen von dir dürfen lernen, zum Beispiel, dass du auch einen sehr breiten Geschmack hast und dich gar nicht zu fest dort einschränken willst. Aber jetzt kommt unser Frage-Antwort-Spiel und da kann man nicht mehr einfach ausweichen, sondern da muss man jetzt auch mal ein bisschen Stellung beziehen zu gewissen Fragen. Das Spiel funktioniert so, wir geben dir zwei Begriffe. Du musst einen davon auswählen. Du darfst auch kurz begründen, warum du den auswählst. Es gibt ein bisschen Gnade. Du hast 3 Joker zur Verfügung, die du darfst einsetzen. Und wenn die 3 weg sind, dann musst du durch. Und Jana, gehen wir gerade los. Zürich oder Bordeaux?
Joker.
Frankreich oder Schweiz?
Oh, das ist ja dieselbe Frage.
Nein.
Das ist doch dieselbe Frage.
Städte oder Länder?
Das ist ja dieselbe Frage. Oh, Joker.
Spanien oder Frankreich?
Frankreich.
Spanien oder Portugal?
Portugal.
Will?
Ich habe mal in Portugal studiert im Rahmen meines ausschweifenden Romanistikstudiums und Portugal ist mir unglaublich ans Herz gewachsen.
Gomio oder Guide Michelin?
Gomio.
Will?
Näher an den Essgewohnheiten der normalen Menschen dran.
Angestellt sein oder selbstständig?
Selbstständig.
Was ist besser geworden, seit du selbstständig bist?
Es ist die totale Freiheit.
Rotwein oder Weißwein?
Joker.
Champagner oder Weißwein?
Champagner, weil man den schon morgens um 9 trinken kann.
Pinot Noir oder Merlot?
Pinot Noir.
Pinot Noir oder Cabernet?
Pinot Noir.
Cabernet Sauvignon oder Merlot?
Cabernet.
Grand Cru oder Landwein?
Kommt auf den Landwein an.
Linksufer oder Rechtsufer?
Linkes Ufer.
Warum?
Weil da die Weine Cabernet-lastiger sind und ich mag, also rechtes Ufer ist ja Merlot, das ist so weltumarmend, fruchtig, kuschelig und so. Und ich mag so, ich finde das auch so ein bisschen, ich sage jetzt ganz politisch unkorrekt, aber ich finde es auch so ein bisschen französisch, so diese leichte, unnahbare Arroganz der Cabernet-lastigen Weine vom linken Ufer, die bestimmen, wann du sie genießen darfst und wann sie trinkreif sind und nicht umgekehrt. Das finde ich geil.
Jung oder gereift?
Gereift.
Chateau Mouton Rothschild oder Chateau Lafite Rothschild?
Lafite.
Will?
Also unter den beiden ist Mouton halt derjenige, der noch so ein bisschen es dir leichter macht und ich habe es gerne ein bisschen schwerer.
Also gut, wunderbar. Du hast dich durchgeschmuggelt. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du aber die erste Person, die alle Joker aufgebraucht hat.
Also, ehrlich?
Ja, immerhin jetzt eine Rekordhalterin.
Ja. Aha.
Jetzt geht es ein bisschen darum, dass wir, ich sage jetzt mal, wieder ein bisschen in die Gegenwart zurückkommen, nachdem wir uns da aufgelockert haben. Und ich würde eigentlich gerne mit der Frage einsteigen, wir haben mit dir jetzt sehr viel über Weinjournalismus geredet. Wenn du das Fazit müsstest ziehen, wie siehst du den Journalismus heute in der Weinwelt?
Bin ich nicht noch ein bisschen jung für ein Fazit?
Ja, so also nach 25 Jahren darf man doch das erste Fazit ziehen.
Er hat sich insofern verändert und das merke ich eben selber auch sehr stark, als es heute wichtiger, also die Person steht heute mehr im Vordergrund. Ein Journalist ist ja eigentlich jemand, der beobachtet, ne, der im Hintergrund steht und beobachtet. Und im Wein war es ja immer schon so, wenn du eine Einschätzung oder dieses blöde Wort Urteil abgibst über ein Produkt, wollen die Leute natürlich automatisch wissen, was weiß der Mensch darüber, ist der überhaupt kompetent. Ja? Das heißt, du kommst nie drumherum, dich selber auch so ein bisschen mit nach vorne zu stellen, weil du sonst einfach keine Glaubwürdigkeit hast. Und das hat sich aber natürlich potenziert. Also heutzutage mit Social Media und mit diesen vielen Formen, die die Weinkommunikation heute angenommen hat, ist es heute natürlich unerlässlich, dass man selber sich auch ein bisschen ins, nicht ein bisschen, dass man sich selber auch ins Rampenlicht stellt. Das ist was, womit ich manchmal manchmal Schwierigkeiten habe. Wenn es der Sache dient, finde ich es schön. Es ist auch was ich lernen musste. Also auch vor einer Kamera zu stehen und sei es nur für ein bisschen Rumgehampel auf Instagram, ja, oder sich sonst irgendwie, ja, nicht zu verkaufen, aber schon ein bisschen, ja, zu zeigen, sagen wir mal. Und gleichzeitig finde ich es manchmal sehr anstrengend, ne? Weil eigentlich ist das ja nicht meine Rolle. Also das ist, glaube ich, eine sehr große Veränderung im Journalismus.
Mich würde das gleich noch lieber wundern. Du bist früher so in dem sehr beurteilenden Journalismus gewesen, also wo man auch so ein bisschen die Hoheit darüber hat, so das Urteil zu fällen, was ist jetzt wie und so. Und heute schaffst du für Kunden. Also die kann man eben nennen. Man sieht dich regelmäßig in der Coop-Zeitung, wo du wie Empfehlung machst. Man sieht dich bei Boro Lacvin, wo ja bei uns jetzt auch nicht ganz unbekannt ist, bei den Weinbrater. Man sieht dich sogar noch bei der Konkurrenz, glaube ich. Bei der Bindella-Gruppe bist du auch zum Teil unterwegs. Und dort kannst du jetzt nicht einfach sagen, jetzt komme ich da mal rein und tue da mein unabhängiges Urteil über das Sortiment von dieser Firma sprechen, sondern dort musst du auch ein bisschen sich in der, sagen wir mal, Corporate-Welt drin bewegen. Das ist doch irgendwie eine andere Rolle, die du wahrnimmst. Ist das kein Problem für dich?
Ist es tatsächlich nicht, weil die Kunden, die du jetzt genannt hast, da habe ich ja Aufgaben und Rollen, die von mir nicht verlangen, Wein zu verkaufen. Und zum Beispiel die Weine in der Coop-Zeitung, die ich empfehle, die wähle ich aus. Also es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, die dürfen nicht nur in zwei Filialen rumstehen, ja. Aber ansonsten habe ich da absolut freie Hand, den passenden Wein auszuwählen und die haben ja genügend Weine, dass man da was Gutes finden kann. Boro Lacvin mache ich ja unter anderem zusammen mit Felix Grotelow, meinem Kreativpartner, dieses kleine Format, die Weinminute. Und das war von Anfang an auch konzipiert. Das haben wir entwickelt und haben es dann Boro Lacvin vorgestellt. Und die haben sofort auch den Wert daran erkannt, eben nicht so verkäuferisch ranzugehen. Ne? Es war von Anfang an die Idee, wir vermitteln Weinwissen. Und klar, wenn ich mit einer Flasche hantiere in dem Video, dann kommt die natürlich aus dem Sortiment von Boro Lacvin, ist ja logisch, ja. Aber auch da, die Auswahl ist groß genug, dass man sich da nicht verbiegen muss, ne? Also, es ist tatsächlich so, dass es bei meinen Tätigkeiten und meinen Kunden wie so eine natürliche Selektion gegeben hat, dass sich das gefunden hat, was zueinander passt. Und ich habe heute nichts, wirklich nichts, wo ich denke, das kann ich mit meinem Ethos nicht vereinbaren. Es klingt geschönt, aber ist es nicht. Ne? Es ist die Wahrheit.
Ich tue jetzt gleich nochmal nachhaken. Wo du mir zuerst mal begegnet bist, das ist tatsächlich in der Coop-Zeitung. Und dort habe ich dich dann irgendwann entdeckt und dort bist du mir jetzt noch nicht ein tieferer Begriff gewesen. Und ich sage, wenn du halt in einer Coop-Zeitung bist, dann, auch wenn du jetzt unabhängig der Wein kannst wählen, es hat halt gleich immer so den Geschmack von, es ist halt Coop-Zeitung und Coop-Zeitung macht eigentlich nichts, wo man müsste sagen, das tut jetzt so ein bisschen quasi unseren Prinzipien als Firma entgegensprechen. Und in so einem Umfeld bist du dann wie unterwegs oder wirst du auch wahrgenommen? Oder?
Ja, aber das ist ja bei Medien nicht anders. Medien haben ja auch Zwänge. Ja, bei Medien gibt es auch bestimmte Zwänge. Da gibt es auch redaktionelle Vorgaben, es gibt wirtschaftliche Vorgaben. Also von daher, was ich ja nicht mache, ich mache keine klassische PR-Arbeit. Ich mache null Influencerinnen-Arbeit. Also ich kriege ständig Anfragen so, hier haben wir ein richtig spannendes Angebot für dich. Ich meine, lass mal gucken jetzt. Ne? So, also ich mache keine Gegengeschäfte. Ne? Wir schicken dir Wein, du schreibst über uns oder so. Nee, ehrlich gesagt, gibt's da bei mir keinen Hintergrundbrummen im Kopf. So, nee.
Wenn du jetzt heute die perfekte Wein-Zeitschrift könntest konzipieren, wie würden die aussehen?
Von der Philosophie her kann ich es dir beantworten. Ja, das kann ich dir gut beantworten. Und eigentlich versuche ich das auch auf meiner Website und auch ich habe ja auch eigene Inhalte, also wie den Crash Course Wein, den ich komplett selber konzipiert und produziert habe. Also 17 Folgen rund um Wein. Und es gibt heute zwei Pole in der Weinkommunikation. Es gibt auf der einen Seite die alten, unverbesserlichen Weinerklärer, ja, die kein Mensch mehr braucht, weil die Welt sich einfach geändert hat. Und auf der anderen Seite, am ganz anderen Ende des Spektrums, gibt es ebenso die Leute, die das alles banalisieren und die eben sagen so, musst du alles gar nicht wissen, ne? Musst einfach nur saufen. So. Und ich möchte immer diese gelassene Mitte sein, ja, die sagt, Wein ist ein super Thema. Wenn dich das interessiert, kannst du das genauso gut wie ich. Das kann ich dir ganz schnell und ganz einfach beibringen. Und es ist überhaupt kein Hexenwerk. Und das ist so meine Philosophie beim Wein. Und das ist auch was, was ich heute ja in einem großen Teil meiner Tätigkeit mache, nämlich so die Basics im Wein vermitteln. Und das Echo, was ich auch zum Glück sehr oft höre, ist, dass Leute sagen so, also hat mir das noch keiner erklärt, das ist ja ganz einfach. Ne? Und das wäre meine ideale Weinzeitschrift.
Unsere erste Frage dem Weintalk war, was ist ein guter Wein? Das hast du sehr ausführlich begründet. Unsere letzte Frage ist eben die, wie sieht die perfekte Weinzeitschrift aus Sicht von einer Weinjournalistin aus? Auch sehr fundiert. Danke vielmals, dass du bei uns gewesen bist, Britta Wiegelmann, dass du Rede und Antwort gestanden bist und einen Einblick in dein Leben als Weinjournalistin gegeben hast. Und ich bin jetzt sicher, die Britta noch nicht kennt haben, die werden dir jetzt sicher irgendwo begegnen, wenn über Wein geschrieben wird. Ja, das wäre der Weintalk gewesen für das Mal. In zwei Wochen gibt es die nächste Weinbraten-Folge. Uns würde es freuen, wenn ihr auch dort wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut und tschüss Nagi.
Ciao Nelly.
Und tschüss Britta.
Ciao.